Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Zahnbürste können wir für euch nicht halten, aber wir können sagen, was drauf soll. Zahnpasta. Nur welche und was muss unbedingt rein in die Zahnpasta? Da hat es online bei uns ziemlich viel Zahnschmerzen gegeben. Wir bereiten da heute nochmal alles vor und rühren zusammen mit Sebastian Rams.
Schönen guten Abend.
Ja, schön, dass du da bist. Du sagst uns unter anderem, wie wichtig Fluorid ist.
Ja, es ist nämlich nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist. Und wir klären gleich auch mal, ob es jetzt überhaupt notwendig ist, für den Körper zu überleben und was passieren könnte, wenn man zu viel davon nimmt.
Ob es auch gefährlich werden
kann. Ja.
Mhm. Außerdem reden wir über das hier. Get Lucky von Pharrell Williams und Daft Punk, präsentiert von der französischen Militärkapelle. Amerikaner und Franzosen in diesem Lied deswegen gespielt, vermutlich, weil Donald Trump heute zu Besuch war bei Emmanuel Macron, heute bei den Feierlichkeiten zum 14. Juli. Toller Tag. Wie lange haben sie heute Hände geschüttelt und was ist sonst noch dabei rumgekommen? Wir sagen es euch heute Abend auch. Darauf erstmal eine High Five. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wir wollen, dass ihr schöne Zähne habt. Ja? Und vor allem gesunde. Wir haben euch erklärt, wie man Zahnpasta selber macht. Kokosöl, Kurkuma, Natron, Zimt, alles was da rein gehört. Daraufhin gab es von euch die Frage, muss denn nicht eigentlich auch Fluorid in eine Zahnpasta rein? Deswegen haben die Kollegen von Hilscher oder Hase dann mit einem Zahnmediziner gesprochen. Und der sagt, ja, Fluorid in der Zahnpasta ist unverzichtlich. Das sieht Joe Anna bei Facebook bei uns allerdings ein bisschen anders. Sie schreibt, eine unbedenkliche Dosis Fluorid gibt's nicht. Bereits eine vermeintlich geringe, aber stete Aufnahme von Fluorid fördert den gesundheitlichen Verfall. Ist das denn so? Sebastian Rams hat sich für uns das ein bisschen näher angeschaut. Sebastian, brauchen wir denn jetzt überhaupt Fluorid oder nicht?
Also bei so einem leidenschaftlich umkämpften Thema wie Fluorid und seinen gesundheitlichen Risiken gibt es zu manchen Aspekten unterschiedliche Ansichten. Klar, fangen wir mal ganz vorne an. Grundsätzlich ist Fluorid kein für den Menschen essentielles Spurenelement, anders als zum Beispiel Jod, Selen oder Eisen. Die müssen wir zu uns nehmen. Wer aber komplett auf die Zufuhr von Fluorid verzichten würde, müsste deswegen nicht befürchten, vorzeitig zu sterben.
Okay, das heißt, wir könnten auch ohne die Aufnahme von Fluorid leben. Macht es uns denn gesünder, wenn wir Fluorid zu uns nehmen?
Also konzentrieren wir uns da erstmal auf den Mundraum, sprich unsere Zähne. Da gibt es eben eindeutige Belege durch Studien für einen gesundheitlichen Nutzen von Fluorid. Zahnmediziner, aber auch Toxikologen gehen davon aus, dass Zahnpasta mit Fluorid die Zähne vor Karies schützt. Nicht allein und nicht komplett, aber wer zweimal am Tag mit einer guten fluoridhaltigen Zahnpasta die Zähne putzt, der reduziert sein Kariesrisiko eben um mehr als 40 satte Prozent, als wenn er eine Zahnpasta eben ohne Fluoridzusatz benutzen würde, denn Fluorid macht Zähne resistenter gegen gefährliche Säuren und hemmt das Bakterienwachstum. Klar ist aber auch, ohne gründliches Zähneputzen, Zahnarztkontrollen und vor allem eine vernünftige Ernährung, sprich wenig Zucker, hilft auch Fluorid nicht so wahnsinnig weiter.
Wo wir schon beim Zähneputzen sind, Anna Birgit Buck, die hat uns auch bei Facebook geschrieben, sie schreibt, wegen dem Fluorid soll man auch die Paste nicht schlucken. Wasser enthält genug Fluorid, ist es so?
Also der Punkt, dass Wasser genug Fluorid enthält, ist nicht korrekt. Das Universitätsklinikum Freiburg schreibt auf seiner Homepage, Deutschland ist ein Fluoridmangelgebiet bezüglich Trinkwasser. Und das Bundesamt für Risikobewertung hat dazu festgestellt, dass die tägliche Fluoridaufnahme der Bevölkerung in Deutschland insgesamt gering ist. Also, das sieht auch die Stiftung Warntest so, denn sie geht davon aus, dass Erwachsene in Deutschland am Tag zwischen 0,4 und 1,5 Milligramm Fluorid aufnehmen. Und das ist eben lange nicht genug, denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die gibt als täglichen Richtwert 3,1 Milligramm aus für Frauen und 3,8 für Männer. Also ist es auch jetzt nicht so schlimm, ein bisschen Zahnpasta, wie geschrieben wurde, runterzuschlucken. Die sogenannte, interessant, sicher toxische Dosis, so nennt man das, von Fluorid, die liegt übrigens bei 32 bis 64 Milligramm und das pro Kilogramm Körpergewicht wohlgemerkt. Okay.
Kann man denn Fluorid auf der anderen Seite irgendwie überdosieren?
Theoretisch schon. Das ist aber nicht ganz so leicht. Also Fluorid ist nicht nur im Wasser, sondern zum Beispiel auch in Fisch drin und schwarzem Tee. Und dazu passt ein Beispiel aus Großbritannien. Da hat eine 47-jährige Britin sich täglich ein paar Kannen Kaffee Kaffee, Schwarztee gekocht. Ja. Und in die hat sie dann immer über 100 Teebeutel gehängt, über 100. Und diese extreme Teeprozedur, die hat sie 17 Jahre lang durchgezogen und dann bekam sie die Rechnung. Alle Zähne waren zerbröckelt und auch ein paar Knochen waren zum Teil angegriffen. Und hier gilt, wie so oft, der Ausspruch des verstorbenen, längst verstorbenen Schweizer Alchemisten Paracelsus. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht's, dass ein Ding kein Gift ist. Also, wenn es zu viel ist, ist es zu viel, dann ist es schlecht. Mhm. Und wirklich schädlich kann Fluorid wohl nur sein, wenn es eben wie in dem Schwarzteefall über Jahre hinweg hochdosiert wird.
So.
Dazu noch eine andere Rechnung, die habe ich gefunden, die waren ganz interessant. Okay, Erwachsener 60 Kilogramm ist jetzt die Ausnahme, aber einer, der 60 Kilogramm wiegt, müsste am Tag 20 Zahnpastatuben essen und auch noch Speisesalz mit Fluorid und Mineralwasser zu sich nehmen, damit er einen bedenklichen Wert erhält.
Völlig unrealistisch,
ja,
die Kiste. Aber gibt es noch andere Risiken im Zusammenhang mit Fluorid?
Ja, wie bei fast allen Stoffen, die es auf der Welt gibt, kommt die Frage nach Krebs auch im Zusammenhang mit Fluorid auf. Für die Stiftung Warentest gibt es nach aktuellem Stand der Wissenschaft aber keine Hinweise darauf. Und in dasselbe Horn stößt auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Egal, ob vermeintliche Chromosomenveränderungen, Krebs oder andere Krankheiten, alle diese vermeintlichen Nebenwirkungen von zu hoher Dosierung von Fluorid hätten sich eben als unwahr erwiesen.
Also wir halten fest, rein in der Zahnpasta, Fluorid ist doch dann gut und wenn man sich überdosieren will, ist es ganz, ganz schwierig, das zu erreichen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über richtig Zähneputzen, womit und wie mit, deutschlandfunknova.de oder bei uns auf der Facebook-Seite gucken.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Schuhe, Handys, Hotels, Restaurants. Gibt es eigentlich irgendwie im Internet nichts, was man nicht bewerten kann? Man kann sogar Menschen bewerten. Vielleicht ändert sich nämlich dieses Menschenbewerten. In den USA gibt es die ersten Unternehmen, bei denen Mitarbeiter andere Mitarbeiter bewerten können. Jörg Brunsmann, Deutschlandfunk, Nova Wirtschaftsexperte. Mal gucken, wie deine Bewertung nach diesem Stück hier ausfällt. Wie funktioniert das in den USA?
Genau, wir müssen erstmal reden, bevor ich dich bewerten kann. Also Vorreiter ist ein Hedgefonds-Unternehmen, also die kaufen, verkaufen Aktien. Bridgewater, eins der größten Unternehmen in dem Bereich, 1500 Mitarbeiter. Und die haben für ihre Mitarbeiter nicht nur jeder ein eigenes Tablet rausgerückt, sondern auch gleich eine eigene App dafür programmieren lassen. Darüber kann jeder jeden bewerten. 100 verschiedene Disziplinen, da kannst du jeweils 1 bis 10 Punkte vergeben. Also so Punkte wie Zuverlässigkeit, wie strategisch denkt der andere, wie sympathisch ist er.
Ja, gut, klingt aber auch so ein bisschen, als ob man einfach den Gossip vom Flur ins Netz verlegt, von wegen so, du die Müller nebenan, die stinkt und ist faul.
Na, es ist schon ein bisschen was anderes hier, also soll es zumindest sein. Du kannst die Bewertung nämlich nicht anonym abgeben. Ah. Das ist ein Problem, wenn du schreibst, die Kollegin ist faul und stinkt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Frau Müller das kurze Zeit später weiß, dass du es geschrieben hast. Das ist volle Absicht. Passt auch zur Philosophie dieser Hedgefonds-Firma. Die ist schon ein bisschen special in dem Bereich. Eines der Grundprinzipien bei denen, seid ehrlich miteinander. Das steht in dem Buch, das der Chef Ray Dalino geschrieben hat. Jeder neue Mitarbeiter bekommt das und muss das lesen. Und Dalino sagt, wer hinter dem Rücken anderer tuschelt, den betrachte ich als schleimigen Betrüger.
Aha, das funktioniert also mit Klarnamen, die ganze Sache.
Genau.
Wie finden das die anderen, diese Bewerbungs-App?
Also es gibt tatsächlich schon erste Firmen in den USA, die es nachmachen. Die scheinen das ganz gut zu finden. Aber ich glaube, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Ich habe zu dem Thema eine ganze Reihe Artikel gelesen, deutsche und englischsprachige. Und da hast du sofort gemerkt, in Deutschland und in den USA wird da komplett anders mit dem Thema Gossip umgegangen. Hier bei uns immer so Unterton, oh Gott, wo soll das jetzt noch hinführen? In den US-Medien sieht es anders aus. Da ist der Tenor, das kann uns helfen, die Firma besser zu machen. So ist das mit dem Bewerten ja auch gemacht. Du sollst da kein Gossip abliefern, du sollst bewerten, wie sich der andere verhält. Ist er fair zu dir? Hilft er, Lösungen zu finden? Oder findest du, dass der total teamunfähig ist? Und da gab es auch ein schönes Beispiel, was mir eigentlich auch ganz eingeleuchtet hat. Eine Basketballmannschaft, die besteht aus verschiedenen Spielern mit ganz verschiedenen Talenten. Damit die Mannschaft gewinnt, musst du die richtigen Spieler zusammenbringen. Das heißt, nicht einer alleine entscheidet über den Erfolg, sondern ob die miteinander können. Und da liefern diese Bewertungen dann natürlich tolle Daten, sogar die bösen. Wenn du Frau Müller doof findest und sagst, sie stinkt, wie erfolgreich wirst du wohl sein, wenn du mit der in einem Team bist?
Das hat natürlich einen ganz starken Teamsportgedanken. Glaubst du denn, dass sowas, solche Mitarbeiterbewerbungen auch in Deutschland kommen könnten?
Ich meine, wir haben ja schon sowas in der Art. Mitarbeitergespräche, diese Jahresgespräche. Nur das ist eine ganz andere Ebene. Da bewertet der Chef den Mitarbeiter. Mitarbeiter und der Mitarbeiter die Arbeit. Außerdem, was ja sehr beliebt ist in Deutschland, diese Umfragen werden anonym gemacht. Wie findest du denn die Arbeit? Wie findest du die Arbeitsbedingungen? Es wäre eigentlich der nächste konsequente Schritt, ne? Dass direkte Bewertung von Mitarbeiter zu Mitarbeiter stattfindet. Ich meine, die Technik ist da, die Idee ist da. Die Frage wäre jetzt, ist das juristisch zulässig? Da werden natürlich die Gewerkschaften hier in Deutschland erstmal Bedenken anmelden. Und die Frage ist auch, können wir als Mitarbeiter damit umgehen? Also ist das, um Teams zusammenzustellen, die wirklich funktionieren, wo uns die Leute sympathisch sind, ist das eine gute Sache? Oder nutzen wir es dann doch für Gossip, nutzen wir es, um andere wegzumobben?
Ja, oder brauchst du irgendwie einen Supervisor, der irgendwie so eine Art trainermäßig draufschaut und dann sagt, okay, das ist dann wirklich mein Team. Ne?
Siehst du, das sind wir die deutschen Sozialarbeiter. Da kommt der Supervisor um die Ecke.
Mitarbeiter können Mitarbeiter bewerben. In den USA beginnen die ersten Firmen damit. Wirtschaftsexperte Jörg Brunsmann würde ich für diese Leistung hier als Kollege, ja sagen wir mal, 11 von 10 möglichen Punkten geben.
Schleimer.
Schönen Abend dir, chill.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Kleines Tour de Franks Update an dieser Stelle mit Sebastian und mit mir. Heute ist lustigerweise der 14. Juli, aber die 13. Etappe. Das haben sie nicht ganz richtig getimt.
Ja, ein Tag Ruhepause.
Ja, okay. Dumm aber gelaufen. Wäre natürlich schön, auf dem Nationalfeiertag auch einen Franzosen im Sieg zu haben bei der Tour de France. Wie war's?
Ja, und genauso ist es auch gekommen. Der heißt Bagil, der Franzose. Er hat gewonnen und er sorgte eben für den ersten, man nennt es natürlich Heimsieg, bei der Tour seit 2006 von einem Franzosen am französischen Nationalfeiertag. Herzlichen Glückwunsch. Und es war der Premierensieg seines deutschen Teams Sunweb bei dieser Tour.
Na, schau an. Gestern haben wir auch noch darüber gesprochen, dass ein Italiener in Gelb gefahren ist. Ja. Wie sieht es damit aus?
Das macht er auch weiterhin. Immer noch der Italiener Fabio Aru, der hat heute wieder Gelb gefahren, darf es auch morgen. Er liegt nämlich auf Platz 1, immer noch vor Vorjahressieger Christopher Froome mit 6 Sekunden Vorsprung und das ist eine spannende Kiste.
Wir haben heute kurz ein bisschen reingeschaltet, dass die ein oder andere Burg haben wir beobachtet dort in Frankreich.
Das ist sehr schön in Frankreich.
Ist toll auch immer. Wie war der Kurs heute?
Ja, eine ziemlich harte Nummer in den Pyrenäen. Sie sind ein bisschen gesprungen. Sie waren ja erst im Osten Frankreichs, jetzt im Süden. 3 Berge der ersten Kategorie, also der zweithöchsten. Es gibt ja noch diese Ehrenkategorie, aber das sind schon richtige Kavenzmänner. Dafür war sie aber vergleichsweise kurz, nur 101 Kilometer. Gestern war es doppelt so lang, aber geschwitzt haben alle ordentlich und Marcel Kittel auch im Ziel immer noch in Grün.
Immer noch in Grün. Wollte gerade nachschieben. Ist denn alles noch gut?
Ja, alles läuft.
Ist noch alles gut. Also 13. Etappe der Tour de France heute. Morgen gibt es dann die 14. Mal gucken, was da passiert.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir müssen übers Wetter reden. Mal ganz kurz bei uns in Deutschland, da drückt der Sommer ja die Pause-Taste. In Südeuropa hingegen ist es wahnsinnig heiß. Sebastian hat sich die Wetterkarte heute ein bisschen genauer angeschaut. Wo war es denn am heißesten?
Gute Chancen auf den Titel heißeste Stadt Europas hat die spanische Gemeinde Montoro. Dort wurden rekordverdächtige 47,3 Grad Celsius gemessen. Zuletzt gab es ähnliche Temperaturen in Murcia. 1994 ist das schon ein bisschen her. Aber auch die Hauptstadt Madrid lässt sich nicht lumpen. Auch da 47 Grad waren angesagt. Ich habe ein Bild gesehen aus der Stadt. Da war so eine Digitalanzeige. Ja. 4,7. Kein Wunder, dass die Menschen da nur mit Badehose bekleidet schön in den öffentlichen Brunnen herumplanschen. Schuld ist ja die böse, heiße Wüstenluft aus Nordafrika.
Bei diesen heißen Temperaturen ist natürlich Baden das eine, aber es wird auch ein bisschen ernst, denn die Gefahr für Waldbrände steigt natürlich so wie vor wenigen Wochen in Portugal.
Das stimmt und aus der Gefahr ist leider auch schon bitterer Ernst geworden, denn in einigen Regionen Spaniens und auch eben Italiens kam es schon zu Waldbränden. Im Norden Siziliens wurden zum Beispiel hunderte Anwohner mit Booten in Sicherheit gebracht. Insgesamt ist in Italien innerhalb von 4 Wochen jetzt schon beinahe so viel Wald verbrannt wie im gesamten letzten Jahr, nämlich 93%. Und es ist das erste Mal seit 2009, dass es so schlimm ist, dass Italien Hilfe in Form von Löschflugzeugen über die EU angefordert hat. Ziemlich ernste Lage eben für die Einwohner und auch natürlich die Touristen jetzt Urlaubszeit.
Südeuropa erlebt gerade sehr heiße Temperaturen, bis zu 47 Grad in der Hauptstadt Spaniens, Madrid. Und morgen wird auch noch demonstriert. Zwar nicht in Madrid, aber dort, wo Madrilen gerne zum Feiern hinfahren. Und nicht nur die, sondern wir auch Mallorca.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir reden etwas später in dieser Sendung noch über einen neuen Film. Einen, der viel diskutiert und kritisiert wird. Jetzt kommt erstmal Stoff für eine schöne Romantikkomödie. Donald zu Gast bei Emmanuel in Paris. Gestern und heute am französischen Nationalfeiertag. Beide schütteln wieder minutenlang die Hand. Und Emmanuel sagt, nichts wird uns jemals trennen. Für Deutschlandfunk Nova hat dieses Treffen gestern und heute Marcel Wagner beobachtet. Schönen guten Tag, Marcel.
Hallöchen.
Haben sich die beiden denn gut verstanden? Haben sie eine gute Zeit gehabt?
Ja, ganz offensichtlich hatten sie eine tolle Zeit. Ich weiß nicht, wie oft die beiden sich heute noch die Hand geschüttelt haben, auf die Schultern geklopft haben, gelacht haben, gescherzt haben. Ganz offensichtlich hat das beiden Männern gut gefallen. Donald Trump ist hier wohl bestens unterhalten worden. Und heute gab es ja noch eine Militärparade obendrauf. Also es war wohl ein tolle Tage für ihn in Paris.
Offiziell aber kein Arbeitstreffen. Macron hat Trump eingeladen. Anlass für Trumps Besuch ist das Jubiläum des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren. Es ging aber wohl, Macron, wenn man das so gehört hat, auch darum, die USA aus der Isolation rauszuholen. Wie gut ist ihm das gelungen?
Also es war tatsächlich, sollte das Ganze so ein bisschen atmosphärisch sein. Ich glaube, Emmanuel Macron wollte einfach Goodwill schaffen bei den USA und wollte es tatsächlich schaffen, Donald Trump so ein bisschen zu umgarnen. Und das ist ihm offenbar auch gelungen. Aber es wurde auch einmal dann doch über Arbeit geredet, nämlich gestern Abend. Danach gab es eine Pressekonferenz und da hat man eben gemerkt, bei all der Charmoffensive, das ist ja schön und gut, aber inhaltlich gibt es da, glaube ich, einfach große Differenzen und die sind auch geblieben. Zum Beispiel einer der wichtigsten Punkte natürlich, das Pariser Klimaabkommen. Da hat Emmanuel Macron nochmal gesagt, ja, da haben wir wohl unterschiedliche Ansichten, aber vielleicht kann ich es ja noch schaffen, Donald Trump doch noch zu überzeugen. Und Donald Trump hat gesagt, ja, das schauen wir dann mal. Er hätte auch einfach Nein sagen können. Also offenbar richtig politische Annäherung, die hat es da eher weniger gegeben.
Welche Einstellung, welche Vision haben denn diese beiden von einem französisch-amerikanischen Verhältnis?
Also was sie immer wieder in den Vordergrund gestellt haben, vor allen Dingen Emmanuel Macron, ist eben das, was sie im Moment vereint. Und das sind einfach vor allem Sachen der Terrorbekämpfung, militärische Angelegenheiten. Sie kämpfen ja zusammen in Syrien, im Irak. Da muss man sich natürlich dringend Gedanken darüber machen, wenn die Kriege, die Krisen dort irgendwann mal enden sollten. Wie will man eigentlich den zivilen Aufbau vorantreiben? Und da arbeiten die USA und da arbeiten Frankreich schon sehr eng zusammen. Und das versucht man einfach in den Vordergrund zu stellen. Das sind eben Bindeglieder, die man hat. Deshalb heute ja auch so eine Militärparade. Da konnte man das natürlich ganz gut zur Geltung bringen. Und dann muss man eben versuchen, glaube ich, und das ist das, was Emmanuel Macron macht, eben über diese Kanäle, über diese Themen, wo man zusammenarbeitet, dann zu versuchen, eben auch bei anderen Themen irgendwie Fortschritte zu erzielen. Aber das ist auf jeden Fall eine harte Nuss, die da zu knacken ist.
Heute war nicht nur die traditionelle Parade zum Nationalfeiertag auf dem Champs-Élysées. Gleichzeitig heute ist auch der erste Jahrestag des Attentats von Nizza. Aktuell läuft dort auch noch die Trauerandacht. Inwiefern waren denn die Feierlichkeiten dadurch anders?
Also es ist schon wirklich ein zweigeteiltes Frankreich. Man hat heute diese zwei Gesichter gesehen auf den Champs-Élysées. Da war ich, da war gute Laune. Die Franzosen, die da waren, die waren gut drauf. Die haben einfach so wie immer den Nationalfeiertag gefeiert. Die wollen heute Abend auch das Feuerwerk schauen und waren auch ein bisschen stolz, dass der amerikanische Präsident da ist, auch wenn er Donald Trump heißt. Und jetzt gerade eben sieht man, was in Nizza los ist. Emmanuel Macron, da wurden eben die Namen der Opfer verlesen. Eine Jugendliche hat einen ergreifenden Text verlesen und Emmanuel Macron sind da sogar einige Tränen heruntergerollt und das kam wirklich von Herzen. Das ist eben das zweite Gesicht dieses Tages. Dieser Nationalfeiertag ist keiner wie sonst, der ist keiner wie in den vergangenen Jahren, sondern er ist eben ganz stark durch dieses Attentat von Nizza auch geprägt und irgendwie müssen die Franzosen damit zurechtkommen. Man will nach vorne schauen, man will sich die Lebensfreude wieder zurückholen, aber ein Jahr nach Nizza ist das ganz, ganz schwer.
Frankreich hat heute zwei Gesichter, sagt unser Korrespondent aus Paris, Marcel Wagner. Heute ist der 14. Juli, 14. Juillet, Fête Nationale.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sebastian, wir haben einen Fehler gemacht.
Sag ihn.
Wir haben wirklich einen Fehler gemacht.
Wie bitte?
Wir haben gestern über Kühe gesprochen.
Ja.
165 hast du mir erzählt, die von deutschen Milchkühe, die nach Katar verlegt wurden. Ja. Heute ist Tag der Anerkennung für die Kuh.
Ach du Jemine.
Cow Appreciation Day.
Ja.
Und dann haben wir gestern über die Kühe, haben wir falsch getimed. Irgendwie.
Können wir noch nachträglich im herzlichen Glückwunsch sagen? Macht man das? Was macht man da?
Ich weiß auch nicht. Wir können drauf
oder eine Glocke. Wir können eine Glocke gießen und die verschenken.
Auch nicht schlecht. Aber das sind dann wieder Schweizer Milchkühe. Wir können einen Hinweis machen, falls ihr alles über Kühe wissen wollt, die in Katar sind, geht auf unsere Homepage deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Auf der Streaming-Plattform Netflix ist ab heute ein neuer Film freigeschaltet, über den schon wahnsinnig viel im Vorfeld gestritten und debattiert wurde. To the Bone heißt er. Und der zeigt eine Geschichte eines magersüchtigen Mädchens. Verharmlosend, sagen manche Journalisten, andere sprechen sogar von verherrlichend. Eine ähnliche Diskussion, die gab es schon mal bei einer Netflix-Serie, nämlich bei Tote Mädchen lügen nicht. Da geht es um Suizid einer Schülerin an der Highschool. Deutschlandfunk, Nova, Film- und Serienexperte Tom Westerholz. Was sind das genau für Vorwürfe gegenüber Netflix?
Also wenn wir da jetzt wirklich von verharmlosend oder gar verherrlichend sprechen, dann sind das aus meiner Sicht boulevardjournalistische Eyecatcher-Schlagzeilen von Leuten, die vielleicht maximal den Trailer gesehen haben und sich daraus eine Meinung gezogen haben. Ich habe beides, Serie als auch den neuen Film, jetzt komplett gesehen. Beide Darstellungen finde ich eher im Gegenteil sehr sorgfältig im Umgang mit den brisanten Themen und sie zeigen auch immer beide Seiten, also sowohl die Seite der Betroffenen als auch die ihrer gesamten mit reingezogenen Umwelt.
Dann lass uns mit dem neuen Film anfangen, To the Bone, der diese Geschichte eines magersüchtigen Mädchens zeigt. Wie wird die erzählt?
Also Ellen, um die es geht, ist 20 und lebt mit ihrem Vater, ihrer Stiefmutter und Stiefschwester zusammen. Ist eine ganz klassische, ganz normale amerikanische Familie auf den ersten Blick. Schnell wird nämlich klar, der Vater ist buchstäblich nie da. Die Stiefmutter ganz süß, aber mit Ellens krankhaftem Essverhalten völlig überfordert und auch eher schlicht. Sie will helfen, ist aber völlig hilflos, wenn Ellen mal wieder vorrechnet, was wie viele Kalorien hat.
Okay, fertig. 200 für das Schwein, 350 für gebutterte Nudeln, 150 für das Brötchen und 75 für die Butter.
Mein Gott, als hättest du Kalorien-Asperger.
Wenn man da jetzt hingeht und sagt, das ist verharmlosend, dann ist das meiner Ansicht nach völlig falsch interpretiert. Denn ein großer, wichtiger Aspekt dieser Krankheit ist ja, dass die Betroffenen wirklich glauben, sie hätten das alles selbst unter Kontrolle. Die nehmen das leicht, wie bei fast jeder Suchterkrankung. Sie denken, sie könnten ja jederzeit was essen, wenn sie nur wollten, sie könnten es selbst steuern und übersehen, zumindest lange Zeit, dass sie genau das eben nicht können.
Und wird es im Film auch gezeigt?
Auf krasseste Weise, ja. Also zum einen ist da Hauptdarstellerin Lily Collins, was sehr heftig ist. Lily war in ihrer Jugend selbst magersüchtig. Da hat sie Anfang des Jahres überhaupt erstmals öffentlich drüber gesprochen. Die Frau weiß also, wovon sie spricht und was sie da spielt. Sie ist eh schon ja so ein schmales Persönchen, hat nochmal für diesen Film abgenommen, dieses Mal allerdings unter ärztlicher Aufsicht. Und, ganz wichtig, sie wirkt damit im Film kein bisschen cool oder hip oder irgendwie nachahmenswert. Kaputte Haare, eingefallene Augen, krummer Rücken, blutunterlaufene, rissige Fingernägel. Diese Ellen leidet höchst offensichtlich unter sich selbst und jeder, der sie liebt, leidet mit. Auch das ist ja ganz elementar. Die Hilflosigkeit des Umfelds, der Familie, die keine Chance hat, ihr zu helfen. Erst in der Gruppe, in der Ellen dann quasi als letzte Chance landet, unter lauter Gleichgesinnten, denen es genauso schlecht geht wie ihr, fühlt sie sich erstmal sowas wie verstanden.
Und in dieser Gruppe, ist es der Punkt im Film, wo alles kippt und alles plötzlich magisch irgendwie besser ist? Denn dann könnte man in der Tat die Kritik ja verstehen.
Ja, und genau das passiert eben nicht. Es geht ihr im Gegenteil erstmal immer schlechter. Sie baut immer mehr ab, schlimme Dinge passieren. Es braucht lange und ganz viele Ansätze. Oft geht es so einen Schritt vor, wieder zwei zurück. Allein die Tatsache, dass der Film mit einem kleinen Hoffnungsschimmer aufhört, wohlgemerkt, nicht mit einem Happy End, billigt für mich nicht den Vorwurf, er verharmlose das Thema Magersucht. Ganz im Gegenteil. Es ist eine ätzende, ganz schlimme Krankheit. Das zeigt der Film, wenn man ihn sich eben ganz anguckt.
Bei Tote Mädchen lügen nicht, der viel diskutierten Netflix-Serie war es ähnlich. Auch da gab es eben diese Vorwürfe zu verharmlosend oder sogar zur Nachahmung anstiften. Woher kommt das?
Ja, außer von diesem sich vorschnell durch Trailer eine Meinung bilden, sicherlich auch aus einer Gewohnheit heraus, ne? Themen wie Magersucht, Suizid oder die Nazi-Zeit, das sind alles Themen, für deren Umgang mit ihnen wir ein gewisses Verhalten gelernt haben. Maximal distanziert und faktisch draufsichtig, grundsätzlich verurteilend und anklagend, ne? Sich bloß nicht in die Höhle des Löwens reinwagen und mal von innen herausschauen. Und kein Unterhaltungsansatz. Am besten immer alles nur Doku. Ich habe die komplette Staffel Tote Mädchen lügen nicht gesehen, inklusive dieses brutalen, schmerzhaften, ausweglosen Selbstmords, der ganz absichtlich mit all seinen Konsequenzen gezeigt wird. Und glaub mir, das ist kein Verharmlosen und erst recht keine Werbung für Suizid gewesen.
Deutschlandfunk Nova, Film- und Serienexperte Tom Westerholz über die beiden Netflix-Produktionen To the Bone und Tote Mädchen lügen nicht. Dem Film und der Serie wird vorgeworfen, zu verharmlosen, mit dem Thema Suizid und Magersucht umzugehen. Zu Unrecht, sagt Tom, mit dem ich bereits vor der Sendung gesprochen habe und den ihr auch hier aus unserem Podcast Eine Stunde Film kennt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn du so weitermachst, wachst du eines Tages nicht mehr auf.
Ich kann nicht aufhören damit.
Jedes Mal, wenn du diese Stimme hörst, sagst du einfach, verschwinde.
Verschwinde, Stimme!
Wenn es nur so einfach wäre, das ist eine Szene aus dem neuen Netflix-Film To the Bone, ab heute freigeschaltet. Es geht um das Thema Magersucht, fiktional wohlgemerkt, das ist keine Doku, wobei die Hauptdarstellerin Lily Collins in ihrer Jugend an Magersucht litt, haben wir gerade geklärt. Das mag möglicherweise einen dokumentarischen Effekt haben für diesen Film. Magersucht ist im Verständnis dieses Films kein Synonym für Schlankheitswahn, sondern eine ernstzunehmende Krankheit. So hat sich gerade unser Filmexperte Tom Westerholt geäußert, aber wie gehen Patienten heutzutage mit der Krankheit um und wie wird therapiert? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Chefarzt Thomas Huber von der Klinik am Korso gesprochen. Die liegt in Bad Oeynhausen, NRW. Er leitet dort das Fachzentrum für gestörtes Essverhalten und ich wollte von ihm wissen, wie viele Menschen aktuell in Deutschland von Magersucht betroffen sind.
Das ist immer so ein bisschen eine Frage, welche Bevölkerungsgruppe man so anguckt. Grob sage ich jetzt mal, darf man davon ausgehen, in Deutschland sind mehrere hunderttausend Menschen davon betroffen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Sprechendste, das so auszudrücken.
Aber Sie sagen schon, in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen ist es dann mal mehr. Wo ist es mehr und wo ist es weniger?
Es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren. Junge Mädchen sind so die Hauptrisikogruppe zwischen 15 und 25 etwa. Da ist die Inzidenz deutlich höher. Es scheint so zu sein, dass es bestimmte Schichten gibt, also die Magersucht tendenziell eher in sozial höher gestellten Schichten. Zum Beispiel, es gibt bestimmte Risikoberufe. Das sind vor allem solche, die viel mit Ästhetik oder mit Gewicht zu tun haben. Ich nenne mal Balletttänzer zum Beispiel. Mhm.
Merken Sie denn einen Einfluss auch von, weiß ich nicht, Digitalisierung, wo es ja auch darum geht, weiß ich nicht, bei Instagram oder bei Twitter, so eine Art von Ideal zu entsprechen?
Mhm. Unsere Patienten erzählen uns in der Klinik am Korso sehr viel darüber, dass sie in bestimmten Foren sind und dass da so das, was man im Fachjargon Diet Talk nennt, viel stattfindet. Da werden sich Figur-Challenges gesetzt, also so, wir nehmen gemeinsam ab, da werden Selfies gemacht von Menschen, die halt besonders dünn sind und dass das schon durchaus einen triggernden Effekt für sie hat.
Ist es denn in Ihrer Beobachtung über die Jahre hin weniger geworden an Patienten oder sogar vielleicht mehr?
Wir merken eine Zunahme bei den Männern, gerade mit Magersucht. Das hat aber wahrscheinlich gar nicht so sehr damit zu tun, dass mehr krank sind, sondern dass das Phänomen, auch Männer können Magersucht haben, bekannter wird und sich die Betroffenen eher mal in Therapie trauen. Sonst muss man sagen, sind wir in der westlich zivilisierten Welt, wie sie so schön heißt, auf einem traurigen, hohen Niveau. Das ist aber ein Plateau. Also das nimmt in den letzten Jahrzehnten nicht großartig zu. Das Erkrankungsalter wird aber immer jünger.
Wie haben sich denn die Therapiemöglichkeiten dazu im Vergleich in den letzten Jahren entwickelt?
Also es gibt immer mehr spezifische Therapieansätze für diese Erkrankung, immer mehr Möglichkeiten und muss man auch wirklich sagen, flächendeckender Beratungsangebote und Therapieangebote. Das war nicht immer so.
Mhm. Was ist Ihre Einschätzung? Wie ist der Umgang in der Gesellschaft mit dieser Krankheit momentan?
Ich erlebe es als relativ permissiv. Also im Sinne von, man kann sich mit einer Essstörung mittlerweile in der Gesellschaft durchaus outen und muss nicht unbedingt damit rechnen, ganz viel soziales Stigma zu erleben.
Ja. Wobei outen ja eigentlich auch schon ein sehr großer Schritt ist, den man machen muss dafür dann, ne?
Ja, wenn ich es mal flapsig sagen darf, dann sieht man Menschen mit einer ausgeprägten Magersucht natürlich ihre Erkrankung ohnehin meist an. Mhm. Insofern ist das nicht immer ein ganz bewusster Schritt. Dann ist eher die Frage, rede ich drüber oder schweige ich es tot?
Mhm. Lassen Sie uns kurz zum Film kommen, Herr Huber, To the Bone. Was ist Ihre Einschätzung? Sollte jemand, der betroffen ist, diesen Film denn sehen?
Für Betroffene finde ich das tatsächlich eher geeignet, weil es schon darum geht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Man muss sich ein bisschen angucken, was kann man denn sonst in der Medienwelt finden.
Mhm.
Es gibt Pro-Anna-Seiten, also Seiten, die ganz klar eine Essstörung befürworten und sagen, das ist mein Lebensstil, die Tipps geben, wie kann ich das besonders gut machen. Das ist aus meiner Sicht deutlich gefährlicher als ein Film, der sich kritisch auseinandersetzt.
Mhm. Spannend, weil es gibt in der Tat auch Kritiker, die fordern eine Informationstafel, bevor der Film losgeht, damit zum Beispiel Menschen, die so eine Sucht haben, eben nicht durch diese Bilder verstärkt reagieren.
Ja, ich kann schon nachvollziehen, wo man da herkommt. Ich sage auch da mal etwas einfach. Auch eine Warnung über die Risiken des Alkoholgenusses wäre vor jedem Fußballspiel eine schöne Idee. Macht man aber nicht. Meine Sorge gelte auch ehrlich gesagt eher den jungen Mädchen, die schon eine Unzufriedenheit mit ihrem Körper haben, vielleicht einen ersten Diätversuch, aber noch keine Essstörung und die vielleicht in so einen Nachahmeeffekt über diesen Film kommen können, weil immerhin ist die Hauptperson, die ja damit auch ein Identifikationsobjekt ist, eine Betroffene. Mhm. Für die, die schon eine Magersucht haben, da glaube ich nicht, dass dieser Film ganz viel verschlechtern würde.
Sagt der Chefarzt Thomas Huber. Er leitet das Fachzentrum für gestörtes Essverhalten in der Klinik am Corso. Die liegt in Bad Oeynhausen, NRW. Seine Einschätzung waren das zu dem Film To the Bone, der heute freigeschaltet wird bei Netflix.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bild von einem Tiger, ja, okay, Bild von einem Elefant hautnah, ja, auch nicht schlecht, eine Antilope hier und da vielleicht noch eine Giraffe dazu. Solche Bilder von Safaris, ja, die sind eigentlich besonders, aber irgendwie hat man sie schon oft gesehen. Eine Touristin in der Serengeti, also im Norden von Tansania, die hat jetzt ein einmaliges Bild schießen können. Sebastian, was hat's damit auf sich?
Ja, nicht weniger als innige Mutterliebe über alle Artgrenzen hinweg. Denn da liegt eine ausgewachsene Löwin auf dem Boden der Savanne und an einer ihrer Zitzen hängt ein Junges. Denkt man, na und? Ja, was soll das? Aber dann fällt einem auf, dass dieses Jungtier ziemlich dunkel und gefleckt ist und tatsächlich handelt es sich um ein 3 Wochen altes Leopardenjunges. Luke Hunter, der ist Präsident einer Organisation zum Schutz von Großkatzen, der meinte dazu, das ist etwas, was meines Wissens nach noch nie unter Großkatzen vorgekommen ist.
Aber beides Katzen? Also warum ist es so ungewöhnlich?
Ja, eben beides Katzen und deswegen haben die auch so ein ähnliches Beutespektrum und deswegen sind das potenzielle Konkurrenten eben für die Löwen, die Leoparden. Und deswegen werden die eigentlich kompromisslos schnickschnack getötet. Bei fremden Löwenbabys ist das schon mal anders. Da ist es schon zu Adoptionen gekommen.
Weiß man denn, woher dieses kleine Leopardenbaby kommt?
Keine Ahnung. Niemand weiß, woher es stammt. Die eigentliche Mutter wurde bisher auch nirgendwo gefunden. Und diese 5-jährige Löwendame, die hat den kleinen Leoparden vor ihrer Höhle gefunden und sein Glück war wohl auch, dass diese Löwin gerade selbst Nachwuchs aufzupäppeln hat und mit genügend Hormonen vollgepumpt ist. Wie lange diese Vertrautheit dann aber anhalten wird, kann keiner sagen.
Hoffentlich sehr lange.
Ja.
Eine Löwin adoptiert, eine Leopardin, Leopardenjunges, tierartübergreifende Mutterliebe, sagt Sebastian Rams.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir zerlegen, wir sortieren, wir ordnen für euch Wissensnachrichten, die Studien, die Forschungsergebnisse, die jeden Tag reinlaufen. Das machen wir in unseren Wissensnachrichten für euch und den kleinen Service, den wir in der Redaktionskonferenz abends für euch haben, ist eben, dass wir ein kleines Best-of daraus kreieren. Heute kommt das von Ann-Kathrin Horn.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Es ist die klassische Lobbystrategie. Forscher bezahlen, damit sie Ergebnisse veröffentlichen, die dem Unternehmen nützen. Google hat das offenbar auch gemacht. Das haben 2 Untersuchungen ergeben, die das Wall Street Journal und die NGO Campaign for Accountability herausgebracht haben. Demnach haben Wissenschaftler in den letzten 12 Jahren für hunderte Veröffentlichungen Geld von Google bekommen. Größtenteils für juristische Arbeiten. Darin ging es zum Beispiel um Copyright, Patente und Netzneutralität. Pro Artikel zahlte Google zwischen $5,000 und $400,000. Die Autoren hatten in rund 2/3 der Fälle nicht angegeben, dass sie von dem Konzern gesponsert worden waren. Die Campaign for Accountability geht davon aus, dass der Internetriese mit den gekauften Arbeiten die öffentliche Debatte beeinflussen wollte. Mathe brauche ich doch nie wieder. Die Ausrede benutzen unmotivierte Schüler ja gern. Aber Mathe kann das Leben besser machen, sagen zumindest Forscher der Ohio State Universität. Sie haben Psychologiestudenten bei einem Statistikkurs unterstützt, sodass die sich mit dem Stoff wohler fühlten und nach dem Kurs bessere Rechenfähigkeiten hatten als ihre Kommilitonen, die keine Hilfe bekommen hatten. Das wirkte offenbar auch auf andere Lebensbereiche. Nach 1 bis 2 Jahren hatten die Studenten, die Unterstützung bekommen hatten, ihre Finanzen besser im Griff und sie lebten gesünder. Zum Beispiel verzichteten sie eher aufs Rauchen. Die Frage, wie Mathekenntnisse das Leben beeinflussen, können die Forscher nicht eindeutig beantworten. Sie vermuten aber, dass Menschen, die mit Zahlen umgehen können, auch Wahrscheinlichkeiten besser einschätzen können. Deswegen treffen sie vielleicht rationalere Entscheidungen, wenn es um Gesundheit und Finanzen geht. Die Spreewaldgurke ist eins der wenigen Überbleibsel aus der DDR, die es geschafft haben, im Supermarktregal zu bleiben. Jetzt kümmert sich auch die EU darum, dass es sie da noch lange geben wird. Der Spreewaldverein, also der Verein, der die Interessen der Region Spreewald in Südostbrandenburg vertritt, hat mitgeteilt, dass die EU Fördergelder für ein Forschungsprojekt gibt. Gurkenanbauer und Forscher der Uni Neubrandenburg sollen den Anbau genau untersuchen, mit Bodenproben und Gurkenanalysen. Zum einen soll damit erreicht werden, dass mehr Gurken angebaut werden können und es weniger Ernteverluste gibt. Hauptpunkt ist allerdings herauszufinden, warum die Spreewaldgurken manchmal weich werden, wenn sie eingelegt werden.
Deutschlandfunk Nova.
Als Mutter von Zwillingen ist man völlig zu Recht stolz auf seine Kinder und auch ein bisschen auf sich. Deshalb will man natürlich sein ganzes Glück zeigen. Nicht jeder bekommt dafür 6 Millionen Likes bei Instagram. Beyoncé schon, hat sie heute gemacht, hat ein Bild von Sir Carter und Rumi, den Zwillingen, gepostet. Und eben auch sich, alles zu sehen, vor schönem bunten Blumengesteck dort, Location am Meer. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Grit Eggerichs hat sich das Bild angeschaut und auch die Reaktion, die es dazu gibt. Grit, erstmal muss man ja vorweg sagen, Beyoncé, das haben wir schon in der Vergangenheit beobachtet, hat es einfach drauf, beeindruckende Bilder von sich zu machen.
Ja, das ist echt eine ihrer Kernkompetenzen. Das muss man wirklich neidlos anerkennen. Die Glamour-Berichterstattung, die freut sich jetzt auch wie Bolle über dieses Bild. Und wir müssen ja dazu sagen, die Fanwelt, die wartet schon einen unglaublichen ganzen Monat auf diese Bilder.
Aber unsere Geduld hat sich gelohnt. Ganz schön lange mussten wir auf die ersten Bilder von Beyoncés Zwillingsbabys warten. Dafür zeigt Basie uns direkt auf Insta und nicht in einem total übertrieben überteuerten Shooting für irgendein Magazin.
Ja, soweit das Fashion-Magazin Treklick aus Hamburg spielt darauf an, dass Beyoncé die Bilder früher wohl meistbietend verkauft hätte. Das Bild, das sie jetzt bei Instagram gepostet hat, das ist aber ja total inszeniert und auch perfekt ausgeleuchtet, fotografiert, bearbeitet. Das sieht man. Beyoncé steht da wie so eine Heilige. Die zwei winzigen Köpfe dieser zwei Babys, die lugen irgendwo zwischen den Falten ihres Kleides vor. Und im Hintergrund sind perfekt arrangierte Blumen und noch schönes blaues Meer zu sehen.
Oh mein Gott, so unfassbar süß sehen Rumi und Sir aus.
Ja, Promi-Flash hat es gar nicht gemerkt, aber die schrumpfigen kleinen Gesichter gesehen. In den sozialen Medien gibt es massig Begeisterung natürlich auch, aber viele finden es auch einfach nur nervig, diese ganze Heiligeninszenierung und den Hype drumherum.
Bitte, bitte keine weiteren Retweets dieser monsterkitschigen Beyoncé-Pieta.
Genau, das nur mal stellvertretend für alle, die den Hype jetzt nicht so teilen mögen.
Du hast gesagt, früher hätte Beyoncé das Bild wahrscheinlich teuer verkauft. Aber eigentlich ist Instagram ja auch Big Business. Wer hat denn jetzt was vom Bild rein ökonomisch?
Ja, Instagram hat durch den Post natürlich extrem hohe Klickzahlen. Alle Social-Media-Angebote, wo das Bild dann weiter gepostet, geliked, diskutiert wird, die profitieren natürlich auch. Und Beyoncé selber investiert in ihre Marke. Ein Post von ihr auf Instagram ist 1 Million Dollar wert. Das hat das Medienforschungsunternehmen Marie Analytics aus den USA im April mal ausgerechnet. Ziemlich kompliziert. Um sowas auszurechnen, braucht man nämlich die Anzahl der Follower, die Reichweite, die Anzahl der Klicks, wie oft wurde das geteilt, wie oft kommentiert. Zusammen mit frisch gebackenen Babys steigt der Wert von so einem Beyoncé-Foto wahrscheinlich auch nochmal. Um wie viel, das kann im Moment wohl keiner so genau sagen.
Aber was wir sagen können, es ist ganz schön schlau von ihr, das zu machen, zumindest unter Marketingaspekten, ne?
Ja, aber ob das so schlau ist im Sinne ihrer Kinder, das muss sie wahrscheinlich mit sich selber abmachen.
Kinder im Netz posten, das macht man entweder komplett jeden Tag oder eben gar nicht. Das ist eine Einstellungssache.
Ja, das ist ja auch sehr umstritten. Es gibt auch hier immer wieder heftige Diskussionen darum, weil die Bilder im Netz natürlich auch missbraucht werden können von Leuten, die sich daran aufgeilen. Die Polizei Hagen zum Beispiel hat Anfang des Jahres eine Warnung auf Facebook rausgegeben.
Hören Sie bitte auf, Fotos Ihrer Kinder für jedermann sichtbar bei Facebook und Co. zu posten. Auch Ihre Kinder haben eine Privatsphäre.
Das gilt natürlich vor allem für Fotos, wo viel von den Kindern zu sehen ist. Also das ganze Gesicht zum Beispiel. Der Polizei geht es aber auch darum, vorm Zeigen von zu viel nackter Haut zu warnen.
Dann war in dem Fall Beyoncé aber eigentlich ganz gut beraten, wenn man auf das Bild nochmal guckt. Hat sich gut inszeniert. Ich glaube, die Kinder machen nur 2% vom ganzen Bild aus.
Ja,
ne?
Allerhöchstens, würde ich sagen. Und da hat der Drang zur Selbstdarstellung auch endlich mal was Gutes. Beyoncé ist Medienprofi. und die wird schon gewusst haben, was sie da macht. Ich habe mit einem Medienrechtler über das Thema gesprochen, Thomas Schäfer aus Witten. Der findet das Bild mit den Zwillingen auch völlig in Ordnung. Aber bei Privatpersonen, da sieht er es ähnlich wie die Polizei Hagen. Er hat aber auch noch was gesagt, was kaum jemand weiß, nämlich, dass Eltern in Deutschland nicht in jedem Fall einfach so Bilder von ihren Kindern posten dürfen.
Kinder sind geschützt dadurch, dass ihre Rechte durch die Eltern vertreten werden. Und die sind im Übrigen auch jetzt schon nach der Rechtsprechung verpflichtet, das Kind spätestens ab dem 7. Lebensjahr am Entscheidungsprozess zur Veröffentlichung von Bildern zu beteiligen. Das heißt, spätestens ab dem 7. Lebensjahr müssen die Eltern sowieso das Kind fragen. Möchtest du das oder möchtest du das nicht?
Ja, das ist allerdings in den USA nicht so. Da sind Sir und Rumi wahrscheinlich auch weiterhin dem guten oder schlechten Geschmack ihrer Eltern hilflos ausgesetzt.
Beyoncé hat sich mit ihren Zwillingen bei Instagram heute präsentiert. Warum das Bild für Beyoncé eine sehr gute Investition ist und kein großes Risiko darstellt, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Deutschlandfunk Nova-Reporterin Grit Eggerichs gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In Paris aufwachen ist eigentlich eine schöne Sache. Nicht, wenn der erste Blick aufs Handy einem sagt, puh, zu Hause geht's drunter und drüber. US-Präsident Donald Trump ist heute in Paris aufgewacht und da gab's die News aus der Heimat. Ein Bundesrichter auf Hawaii hat sein Einreiseverbot nochmal weiter abgeschwächt. Seit es in Kraft ist, durften Menschen aus 6 mehrheitlich muslimischen Ländern einreisen, wenn ihre Eltern oder ihre Kinder, ihre Partner oder ihre Geschwister in den USA leben. Jetzt dürfen auch Großeltern, Enkel, Schwager, Onkel, Nichten, Cousine einreisen. Also im Grunde die komplette Familie. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Marc Hoffmann. Grüß dich, Marc.
Hallo.
Wie sind die Reaktionen auf diese Ausnahme beim Einreiseverbot?
Die Reaktionen fallen hier noch sehr dürftig aus. Man hat damit ja auch so ein bisschen gerechnet. Man muss den Hintergrund wissen, dass die obersten Richter sich diesen Fall eh nochmal angucken werden, dann im Herbst. Und dann wird sich ganz im Detail entscheiden, wie es überhaupt mit der Politik, dieser neuen Einreisepolitik unter Trump weitergeht.
Heute wurde aber auch bekannt, dass die USA ihre Einreisebestimmungen gegenüber allen Ländern weltweit verschärft. Offenbar will da die Regierung mehr Daten über jeden, der in die USA einreisen will. Um welche Daten geht's genau?
Da geht es eigentlich darum, die Standards festzulegen. Also das erste Mal sagen die Diplomaten, wir wollen zum Beispiel aus allen Ländern elektronische Reisepässe sehen, die so einen Chip drin haben. Es geht auch darum, dass die betroffenen Länder Listen vorlegen, welche Gefährder aus ihrem Land da sind, ob es Vorstrafen gibt. Und dann geht es um solche Dinge wie, wenn ein Pass gestohlen wurde, wird das dann auch an Interpol gemeldet und eben auch an die US-Behörden, um dann mögliche Extremisten vorher rauszufischen.
Das ist aber alles, was vorher passiert. Also wir erinnern uns irgendwie, wenn wir schon mal in die Staaten gegangen sind, diesen langen Abgleich, den man dann mit dem Beamten da macht, der wird dann noch länger oder wie?
Genau, das ist das, was bei dem Visa-Programm, bei der Visa-Beantragung letztendlich abläuft und sehr viel auch hinter den Kulissen. Also wenn wir uns jetzt mal auf Deutschland konzentrieren und gucken, wie läuft es bei uns, da sagen schon die Sprecher beziehungsweise beim Bundesinnenministerium, das wird uns hier gar nicht so sehr betreffen. Wir haben ja dieses Visa-Waiver-Programm schon, da laufen im Hintergrund schon sehr viele Fäden zusammen, da werden Daten ausgetauscht. Das heißt, der Tourist, der mal eben nach New York rüberfliegen will, der wird da wenig von zu spüren bekommen.
Der Streit um das Einreiseverbot geht weiter. Der Begriff der Familie sei zu eng gefasst, entschieden Richter auf Hawaii. Die Regierung müsse auch Großeltern und andere Verwandte ins Land lassen. Daten über Einreisende werden jetzt nicht nur von denen, die Trump nicht haben will, nämlich die aus 6 mehrheitlichen muslimischen Ländern, neu sortiert und eingefordert, sondern auch generell von anderen Ländern. Informationen waren es live aus Washington von unserem Korrespondenten, von Marc Hoffmann.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das war die Freitagsausgabe der Redaktionskonferenz. Lieben Dank, Sebastian Rams.
Ja, ein schönes Wochenende.
Auch für die Woche. Bis dahin, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.